NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Dezember 1613. Der Todestag des Theologen Anton Praetorius.
Die Gefängnisse sind gewöhnlich in dicken, starken Türmen, Kellern oder tiefen Gruben. Mein Herz will mir im Leibe zerspringen, wenn ich daran denke.
Das schreibt der reformierte Pfarrer Anton Praetorius im Jahr 1598.
Etliche Gefängnisse haben große, eiserne oder hölzerne Kreuze. Daran fesseln sie die Gefangenen, dass sie immer stehen, liegen oder hängen müssen. Etliche machen ihnen noch dazu schwere Eisen an die Füße, sodass sie diese weder ausstrecken noch an sich ziehen können.
Bei den Juristen in der Rechtshistorie wird Anton Praetorius immer wieder aufgeführt, gerade wegen seiner detaillierten und dramatischen Schilderung der Zustände in den Gefängnissen der damaligen Zeit.
Etliche sitzen gefangen in großer Kälte, sodass ihnen die Füße erfrieren und sie ihr Lebtag ein Krüppel sein müssen. Etliche liegen in Finsternis, dass sie der Sonne Glanz nimmer sehen. Sie wissen nicht, ob's Tag oder Nacht ist. Sie liegen in ihrem eigenen Mist und Gestank. Sie werden übel gespeist, können nicht ruhig schlafen, haben viel Kummer und schwere Gedanken. Sie werden von Läusen und Mäusen gebissen und angefressen. Die Haare stehen mir zu Berge, wenn ich davon erzähle.
Er gibt hier eine sehr einfühlsame, empathische Beschreibung der Situation der Gefangenen, sodass eine holländische Schriftstellerin ihn später als einen Vorläufer von Amnesty International bezeichnet hat.
Hartmut Hegeler, Pfarrer aus Unna, hat die erste und bisher einzige Biografie über Anton Praetorius geschrieben. Denn Praetorius begnügt sich nicht mit der Schilderung der Zustände, er geht weiter.
O ihr Richter, was macht ihr doch? Was denkt ihr? Meint ihr nicht, dass ihr schuldig seid an dem schrecklichen Tod eurer Gefangenen?
Als Anton Schulze wurde er 1560 im westfälischen Lippstadt geboren. Über seine Kindheit und Jugend wissen wir kaum etwas. Nicht einmal der Beruf des Vaters ist bekannt. Nur das ist klar. Die Eltern verschaffen ihrem Sohn die beste Erziehung, die es damals gibt. Gymnasium, Lateinschule, Universität. Wie es unter den Gebildeten üblich ist, übersetzt auch Anton Schulze seinen Namen ins Lateinische und heißt fortan Praetorius. Er wird Lehrer, dann Pfarrer und ist bald ein glühender Anhänger des Reformators Johannes Calvin. Anton Praetorius führt ein unstetes Leben, zieht von Kamen nach Heidelberg, Worms, Oppenheim und Offenbach, bevor er schließlich 1596 mit 36 Jahren zum Hofprediger ernannt wird. Zwar ist das hessische Bierstein bei Frankfurt nur ein kleiner Ort, doch Praetorius ist stolz auf diesen einträglichen, ehrenvollen Posten. Er überredet seinen Landesherrn, den Grafen von Isenburg, die Biersteiner Kapelle zu einer richtigen Kirche ausbauen zu lassen. Auch das Geld für eine Glocke schwatzt er dem Grafen ab und schreibt auch gleich ein Gedicht zu ihrer Weihe.
Wenn die Glock schlägt, ein seligs Stündlein geb uns Gott in Lebenszeit und Sterbensnot. Danach ein fröhlich Auferstehen, dass wir ins ewig Leben gehen.
So hätte Praetorius noch lange und gut leben können, ein geachteter Hofprediger, der dazu noch gelehrte Werke schreibt. Doch es kommt anders. 1597 erfährt sein Leben eine dramatische Wende. In Europa setzt in diesen Jahren die sogenannte kleine Eiszeit ein. Ungewöhnlich harter Frost, Hagelstürme und kalter, sintflutartiger Regen verderben die Ernte. Hungersnöte und Epidemien sind die Folge. In 25 Jahren, zwischen 1576 und 1601, gibt es nur 4 gute Erntejahre und davon sind 2 von Pestausbrüchen überschattet.
Viele Menschen sind völlig verzweifelt. Das Wetter wird immer böser. Die Menschen schreien zum Herrgott und wissen nicht mehr ein noch aus, weil sie ihren Kindern nichts zu essen geben können.
Schnell werden Schuldige benannt. Hexen, Zauberer und Juden. Die Stimmung im Volk ist angespannt. Schon der geringste Verdacht reicht aus, um jemanden der Hexerei anzuklagen, auch im Hessischen. Die Grafen von Isenburg beschließen, besonders streng gegen die Hexen vorzugehen. 4 verdächtige Frauen stehen im Mai 1597 in Bierstein vor Gericht. Anton Praetorius wird zum Mitglied des Hexengerichts bestellt.
Er hat sehr einschneidende Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Am schrecklichsten waren für ihn die Erlebnisse in der Folterkammer und die Gespräche mit den angeklagten Frauen in den Gefängnissen, die ihm anscheinend so die Augen geöffnet haben und ihm deutlich gemacht haben, dass diese Frauen die Untaten, deren sie beschuldigt wurden, gar nicht begangen haben konnten.
Noch heute, 400 Jahre später, kann man aus den Worten des Anton Praetorius seinen Abscheu heraushören.
In Gottes Wort findet man nichts von Folterung, peinlichem Verhör und Bekenntnis durch Gewalt und Schmerzen. Ich sehe nicht gerne, dass die Folter gebraucht wird, weil sie durch heidnische Tyrannen aufgekommen ist, weil sie vieler und großer Lügen Mutter ist, weil sie die Menschen an Leib beschädigt. Viele Menschen kommen dadurch im Gefängnis um.
Das sind so die biblisch begründeten Überzeugungen von Praetorius, weswegen er Folter ablehnt und so kämpferisch hier auch, wir würden sagen, für die Menschenrechte eintritt. Denn er weist immer wieder darauf hin, dass es ja Untersuchungsgefangene wären, wo noch gar nicht ein Gericht irgendeine Schuld festgestellt hat. Und das rührt ihn also auch ganz besonders, wie mit diesen Menschen umgegangen wird.
Vor den Augen des entsetzten Pfarrers werden die Frauen verhört und gefoltert. Sie leugnen standhaft, aber es hilft ihnen nichts. Eine erhängt sich nachts in ihrer Zelle, zwei sterben später an den Folgen der Misshandlungen. Als nur noch eine Frau am Leben ist, geht Praetorius erschöpft und verzweifelt nach Hause. Er weiß, diese Frau darf nach dem Gesetz nicht ein zweites Mal gefoltert werden. Doch als am nächsten Tag ihre Schmerzensschreie erneut durch das Dorf gellen, sieht Praetorius rot. Er packt seine Bibel und rast wie ein Wahnsinniger ins Gericht, hämmert an die Tür, bis man ihn einlässt. Dann fordert er die Richter auf:
Ihr dürft Gott nicht vorgreifen. Deshalb verlange ich, lasst dieses Weib frei. Nur Gott kann über sie richten.
Immer wieder schlägt der tobende Praetorius mit der Bibel auf den Tisch. Der Gerichtsschreiber hält diese außergewöhnliche Szene in dürren Worten fest.
Weil der Pfarrer Alhi heftig dawider gewesen, dass man die Weiber peiniget, ist es diesmal deshalb unterlassen worden. Dann er mit großem Gestüm und Unbescheidenheit vor der Tür angepocht und sich vor den Herrn Richter gestellt und heftig contra torturam geredet.
Doch war auch dieses Weib in der Gefangenschaft und Tortur also zugerichtet und ermattet, dass sie auch bald hernach in ihrem Hause starb.
Was unterscheidet Anton Praetorius von seinen Zeitgenossen? Wieso fühlt er Mitleid, wo sonst niemand etwas fühlt? Hat es mit seinem eigenen Leben zu tun? Dreimal muss der Pfarrer eine Ehefrau zu Grabe tragen und von seinen 11 Kindern überlebt nur eines.
Das hat ihn sehr geprägt, dieser Verlust dieser Frauen, Verlust der Kinder und mag also auch dazu beigetragen haben, dass er sehr empathisch nachher in Bezug auf das Leid und das Schicksal der Untersuchungsgefangenen reagiert hat.
Praetorius' Rettungsversuch hat Folgen. Er wird entlassen und muss fort aus Bierstein. In Laudenbach an der Bergstraße findet er eine Anstellung als Dorfpfarrer. Das geruhsame Leben ist für immer vorbei. Praetorius verschreibt sich für den Rest seines Lebens dem Kampf gegen den Hexenwahn und verfasst ein Buch.
Gründlicher Bericht von Zauberei und Zauberern, darin dieser grausamen Menschen feindseliges und schändliches Vornehmen und wie christlicher Obrigkeit ihnen zu begegnen, ihr Werk zu hindern, aufzuheben und zu strafen gebühre und wohl möglich sei, kurz und ordentlich erklärt.
Es ist ein Plädoyer gegen Hexenwahn und Folter. Und weil Praetorius nicht nur ein weiches Herz, sondern auch einen klaren Verstand hat, argumentiert er klug und logisch.
Die Menschen vergreifen sich lästerlich an der Majestät Gottes, wenn sie es für wahr halten, dass Hexen Wetter machen können. Damit verleugnen sie die großen Taten Gottes und wollen den Teufel an seine Statt erheben.
Er hat immer wieder auf die Bibel zurückgegriffen. Seine Bücher sind ja gespickt an den Seiten immer mit biblischen Zitaten, mit biblischen Verweisen. Das war so seine Hauptargumentation.
Gute Worte machen Menschen, Vieh und Bäume nicht gesund. So können böse Worte sie auch nicht krank machen. Es geht alles nach der Natur, so wie Gott es eingerichtet hat.
Praetorius leugnet nicht, dass es Menschen gibt, die sich dem Teufel verschrieben haben und anderen schaden wollen. Giftmischer und Mörder hat es immer gegeben, aber sie verfügen nicht über magische Kräfte.
Er hat auch immer wieder auf natürliche Überlegungen hingewiesen. Er sagt, wie könnte eine Mutter von 9 Kindern denn den Hagel über die Felder schicken, wenn dadurch ihre eigenen Kinder nachher am Hunger sterben würden?
Warum sollten reiche Hexen, die Keller oder Speicher daheim voll haben, in Regen, Wind, Schnee und Finsternis um des Essens halber mit Schrecken und Gefahr hinausfahren?
Wie oft sein Buch gedruckt wurde, wissen wir nicht. Heute sind auf der ganzen Welt nicht mehr als 20 Exemplare davon erhalten. Hat Praetorius' Denken überhaupt eine Wirkung gehabt?
Das ist nicht leicht zu sagen. Es gibt einen ganz wichtigen Hinweis, dass 16 Jahre nach seinem Tod sein Buch noch einmal nachgedruckt worden ist von unbekannten Menschen im Jahr 1629 auf dem Höhepunkt der Hexenverfolgung. Und diese Unbekannten wollten anscheinend die Argumente des Praetorius noch mal zur Verfügung stellen, Menschen zum Nachdenken bringen. Ich denke, das zeigt, dass es doch etliche Menschen gegeben haben muss, die von seinen Argumenten, von seinem Engagement sehr beeindruckt waren.
Nicht nur der Pfarrer und Theologe, sondern der Mensch Anton Praetorius hat die Zeitgenossen in den Bann gezogen. Als Hartmut Hegeler vor einigen Jahren mit seiner Recherche über den streitbaren Mann begann, stieß er bald auf viele Quellen.
Sodass ich eigentlich nachher ganz erstaunt war, wie viel von einem Menschen an Spuren nach 400 Jahren noch aufzufinden sind. Er muss solche Spuren hinterlassen haben, auch für die Menschen damals, dass seine Zeugnisse aufbewahrt worden sind. Das fand ich also ganz erstaunlich, wie jemand dem Dunkel der Vergangenheit so entrissen werden kann.
Pfarrer Hartmut Hegeler hat inzwischen eine Biografie, einen Roman und verschiedene Unterrichtsmaterialien zu Anton Praetorius verfasst. Und er gründete in Unna den Arbeitskreis Hexenprozesse. Dieser bemüht sich auch darum, Menschen, die vor Jahrhunderten als Hexe oder Zauberer verurteilt und hingerichtet worden sind, zu rehabilitieren. Er schreibt zuerst die Nachfahren an.
Und unser Arbeitskreis Hexenprozesse, der versucht, mit diesen Personen dann Kontakt aufzunehmen, auch die Verbindung herzustellen, Informationen auszutauschen. Und dabei ist uns wichtig, das Eintreten für die Menschenrechte.
Rüthen im Kreis Soest war eine der ersten Städte in Nordrhein-Westfalen, die alle Opfer der Hexenprozesse zwischen 1573 und 1660 offiziell rehabilitierten. Der Antrag dazu wurde von der 8. Klasse des Friedrich-von-Spee-Gymnasiums gestellt, die sich lange vorher mit dem Thema beschäftigt hatte. Auch Hartmut Hegeler war als Experte dort eingeladen.
Es gibt in vielen Orten, in vielen Gegenden Menschen, die diese Frage aufgegriffen haben. Das ist ja erstaunlich. Das ist eigentlich eins der wenigen historischen Themen, die die Menschen gefühlsmäßig bis heute bewegen.
Anton Praetorius hat mit einer solchen Nachwirkung sicher nicht gerechnet. Als er heute vor 400 Jahren, am 6. Dezember, starb, war er mutlos und zweifelnd.
Dass er hier im Jahr 1613 gestorben ist, hängt wohl mit dem persönlichen Schicksal zusammen, dass sein einziger Sohn Johannes in dem Jahr aus uns unbekannten Gründen gestorben ist. Und ich denke, das hat ihm so das Herz gebrochen, dass er das Wirken Gottes überhaupt nicht verstand.
Die letzte Botschaft des Anton Praetorius ist daher keine glückliche. Es ist ein Gedicht und es heißt Nemo, niemand.
Niemand ist frei von Mühsal, niemand von eigenem Schmerz. Niemand bewirkt sein eigenes Schicksal, niemand vermag es zu lenken. Den wahren Ausgang kennt niemand zuvor. Vollkommen glücklich wird niemand sein, bevor er stirbt. Ist denn da niemand, der mich hört? Niemand, der mir hilft? Niemand, der mir die Toten zurückruft, die ich verloren in diesem Leben?
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Anton Praetorius, der heute vor 400 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.